Ich versuche mich selber dann noch kennenzulernen, ehrlicherweise. Und ich glaube, ich lerne auch immer dazu und bin auch offen für Kritik und offen für Beispiele, wie man es richtig macht. Weil ich glaube, als Gründer lernt man nie aus. Ja, es ist auf jeden Fall aufregend. Ich könnte das nicht alleine. Ich bin froh, dass ich meinen Geschäftspartner habe, der mich da extrem unterstützt. Da bin ich sehr, sehr froh drin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich zu Gast Carla Ströher. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir beiden hier im Pioneers Club. Jetzt zusammen in einer Podcast-Aufnahme. Sehr schön. Du, wir fangen an wie immer in diesem Format. 6 Fragen und eine kurze Antwort. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Im Bielefelder Westen.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Im Design. Ein abgeschlossenes Studium.
Heute bin ich beruflich
Gründerin des Unternehmens PureU Cosmetics.
Darüber wollen wir ja heute sprechen. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal
an der Sporrenburg und Ochsenwiese gewesen sein.
Ochsenwiese?
Oder Ochsenheide?
Müssi.
Die ist an der Johannesberg.
Guck mal.
Ja, wunderschön.
Ich dachte, ich kenne Bielefeld.
Am Bauernhausmuseum.
Ach, das heißt so?
Wunderschön.
Ja, stimmt.
Ja.
Ach, witzig, guck mal, wusste ich noch nicht, dass das so heißt. Wahnsinn, jetzt können wir schon fast fertig hier sagen. Ja. Danke für die
Erkenntnis. Kein Problem, gern gemacht.
Mit dieser Bielefelder möchte ich gerne mal essen gehen.
Tatsächlich nicht eine Person, sondern viele verschiedene Personen. Wir haben an Weihnachten ein Dinner ausgerichtet mit ganz vielen interessanten Persönlichkeiten, die auch gegründet haben. Und das würde ich gerne jedes Jahr machen, deshalb viele verschiedene Leute.
Coole Idee. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich?
Ein kleines persönliches Anliegen, und zwar wohnen meine Eltern in Hoberge, und der Wald, der Teutoburger Wald, der verliert gerade an Bäumen. Und da wurde schon viel neu bepflanzt, aber ich würde mir einfach neue Bepflanzungen wünschen, weil es sieht gerade sehr löcherig aus.
Das stimmt. Ja, das sieht man sowohl, wenn man vom OWD fährt oder ich gehe da auch gerne spazieren, schon sehr deutlich, ne?
Ja.
Ist schon krass.
Ich glaube, das ist der Borkenkäfer, der da viel angerichtet hat, ja.
Ja. Gibt es auch ein paar Maßnahmen?
Genau. War ich auch schon dabei. Ich habe auch schon selber gepflanzt.
Okay.
Aber mehr ist immer gut.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Du, dann haben wir schon ein bisschen über dich gelernt, aber natürlich gibt es noch eine ganze Menge mehr über dich zu lernen als junge Gründerin in der Naturkosmetik. Vielleicht fangen wir damit an. Was ist PureU?
PureU ist eine natürliche Make-up-Marke für sensible Haut. Also wir stellen natürliches Make-up für sensible Haut her. Genau.
Das heißt, eben eine Kollegin, der ich erzählt habe, dass ich gleich mit dir eine Aufnahme mache, meinte die so, oh, das sind voll die coolen Produkte. Ich habe von Natur aus, glaube ich, so hat sie es gesagt, habe ich Akne. Und sie meinte, das ist das Beste, was mir passieren konnte.
Echt? Okay, das freut mich.
Das heißt, das sind genau solche, also seid ihr darauf spezialisiert, dass es, ich sag mal, für solche Krankheitsbilder besonders geeignet ist oder muss gar nicht unbedingt?
Genau, ich glaube, das ist eine ziemlich komplexe Frage, die ich gar nicht in einem Satz beantworten kann, sondern Hautkrankheiten sind halt super divers und passt nicht eine Lösung für alle. Ich bin mit Neurodermitis groß geworden und hatte dann später auch hormonelle Akne. Und deshalb weiß ich einfach, wie schwierig es ist, Produkte zu finden, die gerade bei sensibler Haut funktionieren. Das ist nicht für alle, aber eben genau Leute, die sensible Haut haben, trockene Haut, Neurodermitis oder auch eine Kontaktallergie mit bestimmten Inhaltsstoffen, für die ist das genau das Richtige.
Okay, kam die Gründung dann auch über so deine eigene Geschichte zustande oder wie kamt ihr drauf? Warum habt ihr es gegründet?
Genau, 2015 habe ich Ökotrophologie studiert. In Münster und meinem Chemiekurs habe ich, genau, da gab es Grundlagenchemie und da habe ich irgendwie mich nicht so für das Studium interessiert, sondern eher für, wie Kosmetik aufgebaut wird und wie Kosmetik entwickelt wird. In Deutschland gibt es leider keine super spannenden Studiengänge diesbezogen und deshalb habe ich dann angefangen, meine eigenen Produkte zu entwickeln, weil ich eben super sensible Haut hatte. 2015 und es gab einfach keine Produkte auf dem Markt. Genau, und dann habe ich angefangen, meine eigenen Produkte einfach nur für mich zu entwickeln, ohne Hintergedanken.
Wirklich? Also wirklich? Einfach so, okay. Und in dem Studium hast du sozusagen das Handwerkszeug bekommen oder gelernt, wie man das macht?
Nicht ganz, also das ist schon grundlegend anders, aber ich habe einfach diesen Background gehabt und kannte mich so ein bisschen mit Laboren aus, hatte Laborpraktika und solche Sachen. Und deshalb wusste ich ungefähr, wie man Sachen umsetzt in echt und habe mich so ein bisschen dran getastet und ja, habe das nur für mich entwickelt.
Okay.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Weil das eine ist okay, ich habe jetzt was gefunden, was ja anscheinend dir geholfen hat, ne? Und du schon gemerkt hast, okay, cool, also das funktioniert irgendwie ganz gut wahrscheinlich, war so die Erkenntnis.
Ja.
Sondern das aber zu einer Gründung ist ja doch noch irgendwie ein Schritt, ne? Ja. Was lag dazwischen?
Genau. Dazwischen lag eigentlich, dass ich mein Studium abgeschlossen habe, nach Wien gegangen bin und dann meinen Geschäftspartner Leo kennengelernt habe, der gesehen hat, was ich in meinen kleinen Töpfchen habe.
Dass du da so rührst.
Und sich gewundert hat, was ich mir da in mein Gesicht schmier. Und ich habe ihm das erklärt und er hat BWL studiert und hat in verschiedenen Startups schon gearbeitet, in Berlin und genau. Und hat dann gesagt, warum machen wir uns damit nicht selbstständig? Und für mich war das tatsächlich gar nicht so so ein Thema, weil ich habe schon durch meine Eltern, die sich auch selbstständig gemacht haben, Insolvenzen mitbekommen und war sehr abgeschreckt von der Thematik.
Ja.
Aber der hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ja, dann haben wir damit begonnen, uns so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie sowas aufgebaut werden kann.
Mhm.
Das war 2019 die erste Idee. Okay. Also von 2015 bis 2019 die erste Idee dann wirklich zur Geschäftsgründung und dann 2021 die wirkliche Gründung der Firma.
Mhm.
Genau, ja.
Und dann auch schon direkt die ersten Produkte am Markt oder fing es dann nochmal an mit, okay, jetzt müssen wir nochmal in größeren Stile und weiß ich nicht, Produktionsstätten und so?
Genau, wir haben schon von vornherein gesagt, wir würden es ganz gerne anders machen. Wir haben mit vielen Herstellern geredet und viele Hersteller haben es einfach nicht so gemacht, wie wir es wollten, sondern die haben uns Rahmenrezepturen angeboten, also klassische Rezepturen, die es schon auf dem Markt gibt und dann kann man zu Marketingzwecken die Extrakte oder die Farben oder das Parfüm abändern.
Mhm.
Also wir wollten ja wirklich was Neues schaffen, was es so auf dem Markt nicht gibt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen das Pferd von hinten aufzäumen und eine eigene Produktion gründen.
Genau.
Und deshalb haben wir jetzt auch eine eigene Produktionsstätte,
cool,
wo wir die Produkte selber herstellen und mussten dann natürlich in ganz viele Tests gehen, Labortests, dermatologische Tests, um die Produkte überhaupt erstmal marktreif zu gestalten. Aber da haben wir uns Experten gesucht, die uns auch nochmal da unterstützen und genau, so sind wir dazu gekommen.
Cool.
Genau.
Und geografisch waren wir jetzt ja eben noch in Wien.
Ja.
Wir sitzen jetzt in Bielefeld.
Ja.
Wie kam es denn, dass du zurück in die Heimat gegangen bist?
Genau, das hatte einen persönlichen Grund, durch meine Familie, durch einen Schicksalsschlag. Und dann war für mich klar, ich muss nach Bielefeld zurück. Es gab keinen Weg drumherum. Und dann hat Leo gesagt, okay, dann gehen wir nach Bielefeld erstmal, solange wie wir das Ganze klären.
Okay.
Und ist dann aus Wien hier hingekommen. Und das war auch eine super Entscheidung.
Ja. Und natürlich auch echt mal ein Statement von ihm, ne?
Ja.
Also zu sagen so, ja, Wien ist ganz nett, aber Bielefeld bestimmt auch.
Er hat sich auf jeden Fall nicht in Bielefeld gesehen und war auch, glaube ich, erstmal schockiert, weil es auch zur Corona-Zeit war, muss man dazu sagen. Aber es hat sich hier wirklich viel getan und ich war eben auch fast 8 Jahre weg aus Bielefeld und in der Zeit hat sich einfach extrem viel getan. Also es ist eine extrem interessante Stadt geworden, gerade für Gründung und deshalb bin ich auch ganz froh, hier gelandet zu sein, auf jeden Fall doch.
Ja.
Und er auch.
Na, sehr gut. Wichtige Ergänzung.
Ja.
Wichtige Ergänzung, genau. Lass da vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie du den Standort für Gründer oder Gründerinnen wahrnimmst. Ne? Weil wenn ich zurück überlebe, meine Gründungsgedanken sind ungefähr 8 Jahre alt.
Mhm.
Etwas über 7 Jahre ist jetzt mein Unternehmen her.
Mhm.
So, und da, es gab kein Startup-Paket der Wege und sowas. Ne? Ich war halt bei der IHK und ja, das war als Unterstützung okay, aber es gab kein Pioneers, oder er war gerade in der Gründung Pioneers Club, Founders Foundation hatte ich, also gab es glaube ich auch noch nicht und wenn überhaupt, hatte ich sie nicht auf dem Radar. So heute oder zum Zeitpunkt eurer Gründung hat ihr schon ein bisschen anderes Ökosystem vorgefunden. Aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal sagen, warum Bielefeld auch ein guter Standort ist.
Absolut. Ich glaube, dadurch, dass wir so ein kleiner Standort sind, hat man viel mehr Fokus auf die einzelnen Unternehmen und verliert sich nicht so in der Masse der Unternehmen. Und deshalb eben auch die ganzen Förderungspakete finden wirklich Anklang für die Unternehmen. Mhm. Also die Unternehmen werden wirklich gefördert und nicht nur ab einer Riesengröße oder ab einer Riesengeschäftsidee, sondern auch wirklich kleine und feine Unternehmen. Und das ist super, super interessant für alle. Natürlich ist es auch ein Faktor, dass wir hier geringere Mietkosten haben, wie jetzt in den Großstädten. Mhm. Und das kommt alles dazu. Und ich finde, Bielefeld macht sich wirklich extrem und hat uns extrem geholfen in der Gründung. Also von einem Netzwerk bis zu dem Gründerstipendium. Also das Gründerstipendium NRW hat uns extrem geholfen. Mhm. Da gibt es eben eine kleine Förderung für die Gründer im ersten Jahr, um überhaupt erstmal starten zu können. Genau, und dann die Wege, die hat dann sozusagen gleich im Anschluss angefangen. Und da gab es eben auch eine Förderung und einfach auch das Netzwerk hat extrem geholfen. Ja, also wirklich ein guter Standort für viele Unternehmen. Also auch wenn man vielleicht nicht aus Bielefeld kommt, glaube ich, ist das relevant, sich das mal anzugucken.
Mhm. Also das krasseste Beispiel ist ja immer, wenn man es halt mit Berlin irgendwie so vergleicht, ja, ne, wo es halt unglaublich viele Startups gibt und ich weiß nicht, ob das Thema vielleicht auch schon so ein bisschen durch ist. So, ich glaube, hier, ich finde es nach wie vor, ist mein Eindruck so, man freut sich immer, wenn jemand wieder den Mut hat zu gründen oder hey, das ist die Idee und so weiter. Ne? Und dann, okay, nutze ich die Unterstützung zum Beispiel von der Founders Foundation oder vielleicht auch bewusst nicht. Mhm. So, ne? Das ist ja auch nicht, ist natürlich ein cooler Weg, aber muss ich ja auch gar nicht zwingend gehen, ne? Sondern Unterstützung hier, Unterstützung da, cooles Netzwerk untereinander und so. Ich finde es nach wie vor so eine coole Phase hier. Und mein Eindruck ist auch, dass die größeren Unternehmen schon auch neugierig sind. Ne? So, okay, was tut sich da? Und vielleicht ist da was Interessantes bei, eine coole Kooperation oder ne, vielleicht auch zusammen, was immer.
Ja, auch sich auszutauschen einfach im Netzwerk. Also ob es mit Gründern ist, die schon gegründet haben oder mit Leuten, die Interesse haben. Also ich werde ganz oft angesprochen von Interessenten, die einfach gründen wollen und die einfach mal Fragen haben. Und ich finde es total toll, den Tipps mit auf den Weg zu geben, von denen ich gerne gewusst hätte, dass ich die umgeben kann oder auch diese Starthilfen in Anspruch zu nehmen. Und das finde ich total toll. Mhm. Ja, und ich habe das Gefühl, hier wird man mehr gesehen und hier ist es ein bisschen mehr auf Augenhöhe und man wird gesehen als Gründer. Mhm. Das finde ich toll.
Wenn du mir so eine Steilvorlage wie mit den Tipps gibst, dann muss ich natürlich nachfragen, ne?
Ja.
Was gibst du denn so für Tipps an Gründer oder die, die es werden wollen, die überlegen?
Ja, zum einen ist es, glaube ich, das Klassische, dass man, wenn man gründet, entweder alleine oder eben im Team, dass man sich jemanden sucht, mit dem man ein Skillset hat, was nicht das gleiche ist, was man selber hat. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, man tritt sich schnell auf den Füßen rum, wenn man das gleiche Skillset hat und gleich gründet. Das wird dann oft schwierig. Oft sind dann vielleicht zwei Designer, die eine Idee haben. Und das ist immer gut, da eine Mischung zu haben. Dann eben auch, dass Gründung wird sehr glorifiziert im Internet und ich finde es auch wichtig, dass man die Realität ein bisschen aufzeigt und dass man nicht sagt, dass es alles Gold ist und dass ich eine super Work-Balance habe und dass ich mir immer frei nehmen kann, weil ich glaube, ich arbeite viel mehr als alle anderen und das kann mir wahrscheinlich jeder Gründer unterschreiben, der erfolgreich gegründet hat, dass man am wenigsten Urlaub hat und auch am Anfang am wenigsten verdient. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, darüber zu reden, dass man sich selber am wenigsten auszahlt, weil man erstmal vielleicht in die Firma investiert, in neue Gerätschaften oder sowas und man geht dann mit einem kleinen Lohn nach Hause und man muss damit erstmal klarkommen. Und das sind so Sachen, einfach ein bisschen die Realität aufzuzeigen und nicht dieses Glorifizieren. Mhm. Finde ich sehr wichtig.
Und damit sagst du aus meiner Sicht auch gerade total valide Punkte, wo man sich vielleicht gar nicht darüber im Klaren ist. Mhm. Genau. Und auch so diese, ich habe mir die so eingebrannt, keine Ahnung, ob die Zahl noch stimmt, von 10 Gründungen, 2 überleben.
Hab ich auch gehört, ja.
So,
ja.
Und eine, jetzt mal so salopp gesagt, die krebst halt so vor sich hin und eine ist die, die nachher abgeht.
Ja. Das, also, macht auch Sinn. Von dem, was ich immer mitbekomme, wer mit uns gestartet ist, sind nicht mehr so viele übrig. Mhm. Also, wir sind jetzt 3 Jahre, fast 4 Jahre auf dem Markt und ich habe das Gefühl, und oft wird auch viel in hohen Tönen gesprochen von Firmen und die haben eine tolle Bewertung und so viel Geld eingesammelt und am Ende ist der Fall extrem hoch. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und erstmal Geld zu verdienen.
Vielleicht schafft man das ja in Ostwestfalen ein bisschen besser als in Berlin. Keine Ahnung, ich habe den Vergleich nicht. Aber vielleicht schaukelt man sich hier auch nicht so hoch oder hypt das irgendwie so schnell und so.
Ja, es kommt immer drauf an.
Mag sein. Also, ich, wie gesagt, hab den Vergleich
nicht.
Okay, wenn wir jetzt nochmal auf Pure You gucken. Naturkosmetik. Das heißt, ist es jetzt richtig zu sagen, Nachhaltigkeit, Naturschutz sind bei euch ganz entscheidende Werte? Ist das richtig so? Oder?
Genau, also wir machen ja natürlich das Make-up für sensible Haut. Das ist so ein bisschen unser Leitsatz. Natürlich heißt bei uns, wir nehmen pflanzliche Wirkstoffe, wir nehmen pflanzliche Öle, wir nehmen keine Silikone zum Beispiel, um das mal zu vereinfachen, Parabene oder sowas. Trotzdem ist es natürlich auch mal Nachhaltigkeit ist sozusagen in unserer Identität von der Firma. Das heißt, wo achten wir da drauf? Wir achten bei den Lieferwegen darauf. Wir haben unsere eigene Produktion. Wo bestellen wir die Verpackung? Wie viel Kunststoffanteil ist da enthalten? Können wir das reduzieren in unseren Verpackungen? Also das ist unsere Identität. Trotzdem versuchen wir uns das nicht zu sehr als Marketing-Claim auf die Fahne zu schreiben. Erstens, weil man damit auch schnell fallen kann, weil viele Leute einen dann immer sagen, ihr habt gesagt, ihr seid nachhaltig, aber kann man das nicht noch mehr verbessern?
Oder an der Stelle, aber nicht zu 100%
so. Genau, ungefähr, ne? Genau. Und da tritt man sich dann auch selber schnell mit auf den Füßen und wir wollen unser Bestes geben und wir geben immer unser Bestes. Wir gucken immer nach den besten Alternativen, die es auf dem Markt gibt, aber Konsum ist nicht perfekt und deshalb arbeiten wir da auch stetig an uns und verbessern die Dinge. Genau, also das ist so ein bisschen unser Leitsatz, wie wir da durchgehen.
Ich habe hier in anderen Folgen schon mit deutlich größeren Unternehmen gesprochen, die mir von der Herausforderung berichtet haben, wie tricky das auch sein kann, so diese ganzen, sag mal, auch so Lieferwege, Lieferketten und so weiter zu analysieren oder herauszufinden und so weiter. So, jetzt seid ihr, können wir gleich mal auch sprechen, welcher Größe und so weiter, aber ihr seid kleiner als die Unternehmen, mit denen ich da gesprochen habe. Ja. Müsst ihr euch dann ein Stück weit so auf Aussagen verlassen, weil das kann man doch gar nicht leisten, oder? Dass man das jetzt alles so mega nachprüft. Ne? Genau. Oder wie läuft das? Oder läuft das so mit Gütesiegeln und so? Oder?
Genau, also wir sind nicht Naturkosmetik zertifiziert. Das erstmal dazu, weil wir für uns beschlossen haben, dass das Siegel für uns nicht relevant ist, weil wir Inhaltsstoffe auch verwenden, zum Beispiel Wirkstoffe, die nicht zugelassen sind in der Naturkosmetik, wie Niacinamid oder sowas, die für sehr wichtig empfinden, aber in diesen Siegeln nicht enthalten sind. So. Wir verwenden aber Rohstoffe, die biozertifiziert sind. Das heißt, unsere Bauern, unsere Rohstofflieferanten, die sind zertifiziert. Das heißt, die werden von den Unternehmen geprüft. So können wir sicher sein, okay, da ist die Arbeit getan worden. Wir können auf das Siegel vertrauen und kriegen natürlich auch die ganzen Unterlagen dazu. Also wie wird angebaut, wie sind die Lieferwege? Wir kriegen die ganzen Unterlagen. Das heißt, pro Rohstoff haben wir dann teilweise 30, 40 Seiten PDF-Dateien, Unterlagen und gucken uns die auch wirklich an. Also wir gucken uns, woher kommt der Rohstoff, wie wurde der abgebaut, von wo nach wo wurde der geschickt. Das heißt, dann können wir ganz genau gucken, wie sind die Lieferwege. Und das ist für uns total wichtig. Das geht aber nur, weil wir selber Produzent sind. Sonst hätte man meistens nicht die Einsicht in die Rohstoffe. Genau. Das kann man dann anfragen, aber das wird einem meistens nicht gewährt. Das geht deshalb, weil wir Produzent sind. Genau.
Okay.
Deshalb haben wir da eine sehr gute Einsicht tatsächlich. Trotzdem gibt es auch Unternehmen, die sagen, wenn wir zum Beispiel zu einem Pigment gehen, müssen wir darauf vertrauen, dass die uns die Wahrheit sagen und schicken uns dann ein Non-Disclosure, also ein NDA. Und ja, dann müssen wir darauf vertrauen. Aber wir wissen auch, wer sozusagen die schwarzen Schafe in der Industrie sind und welche nicht. Also da setzen wir uns auch viel mit anderen Produzenten auseinander und tauschen uns aus.
Ja. Okay, verstehe ich.
Genau.
Dann noch ein anderes Thema der Größe. Wie gesagt, wir haben ja selber Gründer, wir sind selber nicht riesengroß.
Ja.
Also wie schafft ihr so eine gute Markteintritt oder sicherlich jetzt schon Marktpräsenz? Ne? Arbeitet ihr da mit anderen zusammen, mit größeren Ketten oder so? Wie schafft ihr es, so gut in den Markt zu kommen?
Genau. Da wir unsere eigene Produktion aufgebaut haben, mussten wir immer relativ human skalieren. Also wir konnten jetzt keine Riesensprünge machen und haben von, sag ich mal, 100 Sticks im Monat sind jetzt bei mehreren tausend Sticks im Monat, die wir verkaufen, aber mussten das eben ja, human skalieren, wie ich schon gesagt habe am Anfang, und mussten immer größere Schritte machen. Jetzt sind wir gerade im Begriff, unsere ganz neue Produktionshalle zu beziehen, die 160 Quadratmeter sind. Da konnten wir natürlich am Anfang nur von träumen und wir wachsen stetig. Und das geht natürlich auch nur, weil unser Markt wächst, unsere Produkte am Markt sich etablieren. Wir haben mittlerweile 70 Händler, die wir beliefern. Wir haben noch keine großen Ketten, das können wir noch nicht stemmen, leider. Aber genau, wir kriegen jetzt neue Produktionsmaschinen und dann hoffe ich, dass wir das auch stemmen können.
Okay. Wer jetzt vielleicht schon sagt, Mensch, was für coole Produkte, wusste ich noch gar nicht, der geht einfach auf eure Webseite und findet von da sicherlich Wege, wie er an die Produkte.
Genau, also da sind einmal unsere ganzen Einzelhändler aufgelistet, dann natürlich über unsere Website. Aber wir haben zum Beispiel auch unseren kleinen Vertriebspartner Federleicht in Bielefeld. Kurze Werbung.
da alles kommt fair. Uns auch. Genau. Ja, okay. Gut, wenn du jetzt sagst, so, es gab humane Skalierung, finde ich schon einen Begriff, ne? Also jetzt nicht so drüber oder sich irgendwie einen riesen Kredit aufnehmen oder eine fette Finanzierung und so. Ich meine, es wären ja auch mögliche Wege gewesen. Ich persönlich finde es erstmal sympathisch, meine persönliche Meinung. Kannst du schon mit uns teilen, wo du sagst so, ah, das sind jetzt so die nächsten größeren Meilensteine, sind die schon so absehbar?
Ja,
so?
Also tatsächlich sind wir immer aus dem Cashflow gewachsen. Also wir hatten bis jetzt keine Kredite, die wir in Anspruch nehmen mussten, was natürlich total toll ist, gerade in der Kosmetikindustrie relativ selten. Vor allem mit den Maschinen, mit denen wir arbeiten, die waren natürlich auch teuer, kostenspielig. Und jetzt ziehen wir, wie gesagt, gerade schon im nächsten Monat in unsere große Produktionshalle, wo wir uns einfach riesig drauf freuen, einfach wirklich groß zu werden. Jetzt fahren wir nach Bologna, nach Italien, um uns eine neue Produktionsmaschine anzugucken, die über 1000 Sticks in der Stunde produzieren kann. Okay. Also ja, genau.
Deshalb, nochmal neue Dimensionen.
Genau, neue Dimensionen. Und wir überlegen eben auch für andere Kosmetikmarken zu produzieren in der Zukunft. Okay. Genau, also uns da nochmal ein anderes Standbein aufzubauen.
Okay. Und wenn wir jetzt nicht nur auf Produktion gucken, sondern sagen wir, auf den Unternehmenskern, auch personell, so wie groß seid ihr inzwischen so? Wie viele Teammitglieder gibt es?
Da wir ein E-Commerce-Unternehmen sind, brauchen wir jetzt nicht so viele Unternehmer oder Mitarbeiter wie zum Beispiel jetzt ein Café oder sowas. Ja. Wir haben sind mittlerweile haben 9 Angestellte. Genau. Dazu gehört jemand im E-Commerce, im Social-Media-Bereich, im B2B und eben auch in der Produktion, Leute. Genau. Ganz, ganz divers.
Wie fühlt sich das für dich an, so im vergleichsweise jungen Alter? Ja. Denkst du da manchmal so, okay, krass, jetzt habe ich ja irgendwie auch so die Verantwortung für die Menschen. Machst du dir so einen Gedanken oder ist das irgendwie alles total normal und alles easy?
Ja, ich glaube, das kommt immer von Person zu Person an. Ich bin schon jemand, der sich viel Gedanken macht, glaube ich. Erstens auch, wie ich als Geschäftsführerin agiere, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Ich glaube, ich bin sehr oft zu sehr auf Augenhöhe, dass ich möchte, dass alle gleichberechtigt sind, genauso gleichberechtigt wie ich. Und das ist natürlich auch schwierig, gerade weil ich noch sehr jung bin. Ich versuche mich selber dann noch kennenzulernen, ehrlicherweise. Und genau, und ich glaube, ich lerne da auch immer dazu und bin auch offen für Kritik und offen für Beispiele, wie man es richtig macht, weil ich glaube, als Gründer kann man immer oder lernt man nie aus. Und ja, es ist auf jeden Fall aufregend. Ich könnte das nicht alleine. Ich bin froh, dass ich meinen Geschäftspartner habe, der mich da extrem unterstützt und der auch meiner Meinung nach nochmal mehr den Mitarbeiterbereich trägt. Und bin ich sehr, sehr froh drum.
Aber was für eine tolle, ehrliche Antwort.
Ja.
Finde ich echt, ja. Weil ich glaube, das ist total normal. Also Führung ist für mich so etwas, was primär über Erfahrung geht. So, ne? Das eine ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob angeborene Empathie. Ich glaube, aus meiner Perspektive, so ein Stück Führung kannst du nur schlecht schulen und lernen. Ne? Ja. So, ich glaube, das ist dann einfach, was ich unter Empathie zusammenfasse. Aber das andere ist halt auch ganz viel, und da scheinst du ja auch sehr reflektiert zu sein oder denkst da viel drüber nach. Und ich glaube, so kommt man auch in dem Bereich dann weiter. Ne?
Ich habe für mich gelernt, man darf eben auch nicht zu empathisch sein. Damit tritt man sich selber auf die Füße. Das ist manchmal mein Problem. Aber genau, das ist halt das ist die Lernkurve.
Genau, ja. Ja, und mit der Haltung und mit der Einstellung, genau, dann wirst du dich natürlich auch in dem Bereich weiterentwickeln, ne?
Ja.
Genau. Ich habe da übrigens nach wie vor, habe ich nach wie vor einen Coach an meiner Seite, seitdem ich gegründet habe, habe ich da wirklich regelmäßig einfach Unterstützung, weil es gibt einfach immer wieder Fragestellungen.
Mhm.
Ne, so, und wie du auch eben gesagt hast, das, also ja, Empathie zum Beispiel ja, aber halt auch das, was man dann vielleicht unter klare Ansagen mal zusammenfasst oder sagt so, naja, das ist jetzt aber wirklich mein Verantwortungsbereich.
Mhm.
So, dann machen wir jetzt so.
Ja.
Und ich erkläre es dir vielleicht noch, warum wir das so machen, ne? Ja. Aber machen wir jetzt so.
Oder wenn meine Mitarbeiter nicht funktionieren oder nicht die Arbeit abliefern, vielleicht liegt es auch an mir, weil ich nicht die richtigen Aufgabenstellungen erteilt habe und das nicht klar kommuniziert habe. Das sind immer, ja, Lernkurven auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ja, das ist sehr schön. Du, wenn ich es richtig gesteckt bekommen habe, bist du sogar schon als Speakerin unterwegs. Stimmt das?
Ich glaube, das ist zu hoch gesagt.
Okay.
Ich glaube, das waren jetzt zwei oder drei kleine Auftritte. Genau, okay. Vorträge. Mhm. Aber das mache ich auch super gerne, wenn ich irgendwie gerade jungen Menschen irgendwas mitgeben kann, weil ich glaube, gerade Frauen trauen sich einfach noch viel zu wenig zu. Das ist immer noch der Fall. Und wenn ich irgendwie helfen kann, unterstützen kann, dann freue ich mich da sehr drüber. Ja.
Sind das dann immer bestimmte Themen? Also so Gründungsthemen oder so?
Gründungsthemen speziell, genau. Also ich glaube auch so ein bisschen Motivation den Frauen zu geben. Und ja, aber jetzt nichts Spezifisches. Ja.
Mhm. Weil, also mein Eindruck ist auch, ne, du bist noch vergleichsweise jung, also auf jeden Fall mal deutlich jünger als ich. So, und dafür habt ihr ja krass was aufgebaut, ne? Das Unternehmen scheint da etabliert zu sein, so ihr tragt Verantwortung für schon Personal und so weiter, ne? So, ja, sehr, sehr cool.
Danke.
Ist echt,
bin auch sehr dankbar.
Schön, schön zu sehen, ja.
Danke.
Okay. Gut, du, wir sind auf der Zielgeraden von diesem schönen Gespräch. Ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne dich noch nach deinen drei besten Tipps zu fragen.
Natürlich.
Hier für die Region.
Ja.
Dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé?
Okay, darf ich mehrere nennen?
Ja, wenn du dich gar nicht entscheiden kannst.
Der beste Kaffee gibt es im Depot & Co. In der Altstadt. Samstags 10 Uhr, wenn der Blumenmarkt ist im Frühjahr. Perfekt. Das sollte jeder mal machen. Dann das Venue am Klosterplatz. Ich freue mich sehr, dass das Klosterplatz wieder belebt wird. Und ich finde die Mädels ganz toll. Die machen einen super Job. Und deshalb das auf jeden Fall.
Ja.
Und ich war sehr großer Fan von Milestones. Und ich bin zutiefst traurig, dass das Milestones so nicht mehr existiert. Da habe ich meine gesamte Jugend verbracht. genau, deshalb nochmal sehr traurig, dass ich nicht mehr da ist.
Ja. Okay.
Also das so zum Essen und zum
Das wäre dein
Restaurant-Sushi. Kado-Sushi.
Oh ja.
Also Kado-Sushi auch, seitdem ich Teenager bin. Ich war jede Woche mit meinem Vater einmal die Woche da. Das heißt also, ich bin Kado-Fan.
Da wird es natürlich dann schwierig für alle anderen Sushi-Läden, wenn du davon den Gaumen verwöhnt hast.
Ja.
Nun gut. Dein Lieblingsort in Bielefeld?
Mein Lieblingsort in Bielefeld ist der Garten meiner Mutter in Hoberge. Direkt am Teutoburger Wald, zwischen Feldern und fast im Reiterhof, noch so ein bisschen den Geruch vom Hof, also das ist perfekt.
Schön.
Ja.
Dein liebstes Ausflugsziel in der Region ist meine letzte Frage.
Das habe ich ja schon vorhin gesagt. Ich glaube, das ist das Bauernhausmuseum, ein Stück Kuchen auch im Frühjahr oder im Sommer. Die sind selbstgebacken, schmecken super. Und dann da die Ochsen. Heide, Ochsenwiese, ich bin Bielefelderin und ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber
du, ich die Wiese. Gar nicht. Ich kann es immerhin gar nicht. Also von daher.
Ich verwechsel es jedes Mal wieder.
Genau. Ochsenheide, Ochsenwiese, muss vielleicht mal nachgucken.
Die
auf jeden Fall.
Die auf jeden Fall.
Alles klar, gut. Ja. Kanna, lieben Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Alles Gute weiterhin Dankeschön. Für dich und euch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Top. Damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören.